Hallo und herzlich willkommen zum Weltaufgangsszenario. Mach dich bereit, die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Ja, genau. Heute nehmen wir dich mit auf eine tiefgehende Analyse der künstlichen Intelligenz. Ein Thema, das uns alle irgendwie fesselt und gleichzeitig auch ein bisschen Gänsehaut verursacht.
Total. Auf der einen Seite träumen wir von diesen Superhirnen, die uns den Alltag erleichtern. Und auf der anderen Seite fragen wir uns, ob uns die KI irgendwann mal überholt.
Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte neuer Technologien. Große Hoffnungen, aber auch große Bedenken. Denk mal ans Internet oder Smartphones.
Stimmt. Und jetzt bei der KI ist es genauso. Vor allem seit es ChatGPT gibt es ja angeblich im Handumdrehen Texte schreibt, als wäre es ein Mensch.
Und genau da setzt unsere heutige tiefgehende Analyse an. Wir wollen die KI mal aus einer kritischen Perspektive beleuchten und uns dabei von den Gedanken eines echten Pioniers inspirieren lassen. Joseph Weizenbaum.
Weizenbaum, war das nicht der, der diesen frühen Chatbot Eliza entwickelt hat? Quasi der Opa von ChatGPT.
Genau der. Und was total spannend ist, der hat schon in den 70er Jahren vor der Vermenschlichung von Computern gewarnt und vor den Risiken von blindem Technikglauben. Seine Ideen sind heute aktueller denn je.
Okay, da muss ich jetzt mal genauer nachfragen. Was genau ist denn dieser Eliza-Effekt, von dem alle sprechen?
Der Eliza-Effekt beschreibt, wie leicht wir Menschen Computern menschliche Eigenschaften zuschreiben, selbst wenn die eigentlich nur auf simplen Regeln basieren.
Also wir denken, der Computer versteht uns wirklich, obwohl er eigentlich nur ein paar clevere Tricks drauf hat.
Genau. Eliza hat ja eigentlich nur Fragen gestellt und auf bestimmte Schlüsselwörter in den Antworten reagiert.
Ja.
Aber trotzdem hatten viele Menschen das Gefühl, mit Eliza fast wie mit einem echten Menschen zu reden.
Wow, echt krass. Das zeigt ja, wie schnell wir uns da in die Irre führen lassen. Aber wo genau liegt denn jetzt die Gefahr, wenn wir anfangen, KI zu vermenschlichen?
Weizenbaum sah da die Gefahr, dass wir den Menschen selbst entmenschlichen. Wenn wir Computer immer mehr mit Menschen gleichsetzen, fangen wir an, sie miteinander zu vergleichen und dann sehen wir uns plötzlich in Konkurrenz mit der Maschine.
Ah, jetzt verstehe ich. Die Maschine wird zum Maßstab, an dem wir uns messen müssen.
Genau. Und das kann dazu führen, dass wir versuchen, selbst immer mehr wie Maschinen zu funktionieren.
So, ich weiß nicht, ob ich nur noch funktionieren will wie eine Maschine. Da wird mir schon ein bisschen anders. Aber wo sehen wir diesen Effekt denn im Alltag?
Ein gutes Beispiel ist die Paketzustellung. Als die Ankündigung kam, dass Pakete bald von Robotern und Drohnen ausgeliefert werden, hat das einen enormen Druck auf die Zusteller ausgeübt. Die versuchen jetzt ihre Arbeit in immer kürzerer Zeit zu erledigen, damit sie nicht durch Maschinen ersetzt werden.
Krass. Aber mal ehrlich, irgendwo sind wir doch alle fasziniert von der Idee, dass Computer irgendwann so schlau sein könnten wie wir Menschen, oder?
Klar. Und der Turing-Test, der ja genau das testen soll, ob ein Computer sich so verhalten kann, dass wir ihn nicht von einem Menschen unterscheiden können, befeuert diese Faszination natürlich noch mehr.
Aber ich habe gehört, Weizenbaum hat den Turing-Test kritisiert. Warum denn das?
Weizenbaum meinte, der Turing-Test misst nur, wie gut ein Computer einen Menschen imitieren kann, aber nicht, ob er wirklich intelligent ist. Er hat gesagt, nur weil ein Computer so tut, als ob er intelligent ist, heißt das noch lange nicht, dass er es auch wirklich ist.
Er hat also quasi den Mythos der denkenden Maschine entlarvt.
Genau. Er hat davor gewarnt, dass wir uns von der scheinbaren Intelligenz der Computer blenden lassen und vergessen, dass es letztendlich Maschinen sind, die von Menschen programmiert werden.
Das bringt mich so direkt zum nächsten Punkt. Was hat es mit dieser Kritik Imperialismus der instrumentellen Vernunft auf sich? Das klingt erstmal ganz schön kompliziert.
Mit instrumenteller Vernunft, meinte Weizenbaum, ein Denken, das nur auf Zweck und Mittel ausgerichtet ist. Also man überlegt, welches Mittel am besten geeignet ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ohne dabei zu fragen, ob das ethisch überhaupt vertretbar ist.
Klingt so ein bisschen nach, der Zweck heiligt die Mittel.
Ja, so könnte man sagen. Weizenbaum hat kritisiert, dass dieses Denken in unserer Gesellschaft immer mehr überhand nimmt und sogar in Bereiche vordringt, wo es eigentlich nichts zu suchen hat.
Was zum Beispiel?
Weizenbaum war zum Beispiel strikt gegen den Einsatz von KI in der Psychotherapie. Er meinte, dass Computer keine Empathie und kein echtes Verständnis für menschliche Emotionen haben und deshalb niemals in der Lage sein werden, einen menschlichen Therapeuten zu ersetzen.
Wow, das ist ja echt ein starkes Statement. Ja. Aber ich muss sagen, ich kann seine Bedenken verstehen. Es gibt einfach Bereiche im Leben, die sollten nicht von Maschinen übernommen werden.
Genau, das war Weizenbaums Punkt. Er hat gesagt, wir müssen uns wieder mehr auf menschliche Werte und Beziehungen konzentrieren und nicht alles der Technologie überlassen.
Menschlichkeit und Beziehungen, da hat er wirklich recht. Weizenbaum war anscheinend ein echt cooler Typ. Und was hat er dann zu den ganzen KI-Gurus gesagt, die von der Superintelligenz und der Singularität schwärmen?
Weizenbaum hat diese Gruppe von KI-Forschern etwas spöttisch die Artificial Intelligentsia genannt. Er fand, dass die mit ihren übertriebenen Prognosen unrealistische Erwartungen schüren und den Leuten Angst machen.
Diese Weltuntergangsszenarien, in denen die KI die Macht übernimmt, kenne ich auch.
Mhm.
Aber mal ehrlich, wie realistisch sind diese Szenarien denn wirklich?
Weizenbaum war da sehr skeptisch. Er hat gesagt, die KI-Forschung macht zwar Fortschritte, aber von einer Superintelligenz, die die Menschheit versklavt, sind wir noch weit entfernt.
Gut, da bin ich überrascht.
Aber klar, diese ganzen KI-Entwicklungen werfen trotzdem viele Fragen auf. Worauf sollte man denn deiner Meinung nach achten, wenn man sich kritisch mit KI auseinandersetzen will?
Ein wichtiger Punkt ist das Menschenbild, das in der KI-Diskussion vermittelt wird. Wird der Mensch als fehleranfälliges Wesen dargestellt, das von der KI gerettet werden muss?
Ja.
Oder wird die KI als Werkzeug gesehen, das den Menschen unterstützt?
Ja, stimmt. Man sollte immer hinterfragen, welches Bild vom Menschen da gezeichnet wird. Und was gibt's noch zu beachten?
Man sollte genau hinschauen, welche Probleme mit KI gelöst werden sollen. Sind das technische Herausforderungen oder soziale Probleme? Kann man diese Probleme wirklich mit KI lösen?
Also ob es wirklich Sinn macht, soziale Probleme mit Technologie zu lösen. Genau. Man sollte sich immer fragen, ob es nicht bessere Lösungen gibt, die an den Ursachen der Probleme ansetzen, anstatt nur die Symptome zu bekämpfen.
Das leuchtet ein. Und was ist der dritte Punkt?
Man sollte sich fragen, wer von der KI profitiert und wer die Kosten trägt. Werden durch KI Arbeitsplätze vernichtet? Entstehen neue Formen der Ungleichheit?
Also ob die KI allen Menschen zugutekommt oder ob es Gewinner und Verlierer gibt.
Richtig. Es ist wichtig, die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI im Blick zu behalten und dafür zu sorgen, dass die Technologie allen Menschen nützt und nicht nur einigen wenigen.
Das sind wichtige Punkte. Daran sollte man wirklich denken, wenn man über KI nachdenkt.
Mhm.
Aber hey, KI ist ja nicht nur eine Bedrohung. Die hat ja auch viele positive Seiten, oder?
Auf jeden Fall. Die KI hat das Potenzial, unser Leben in vielen Bereichen zu verbessern. Sie kann uns helfen, Krankheiten zu heilen, die Umwelt zu schützen und neue Technologien zu entwickeln.
Das stimmt. KI kann uns in vielen Bereichen unterstützen und neue Möglichkeiten eröffnen. Aber es ist wichtig, dass wir sie mit Bedacht einsetzen und uns ihrer Grenzen bewusst sind.
Absolut. Weizenbaum hat uns mit seinen kritischen Gedanken wichtige Denkanstöße gegeben, die uns helfen, die KI-Entwicklung verantwortungsvoll zu gestalten.
Ein guter Reminder. Denn letztendlich geht es ja darum, dass die KI dem Menschen dient und nicht umgekehrt.
Genau. KI sollte uns unterstützen, unser Leben verbessern und unsere Kreativität fördern. Aber wir müssen darauf achten, dass sie nicht unsere Menschlichkeit und unsere Werte untergräbt.
Okay, das war jetzt schon mal ein super spannender Einblick in die kritische Perspektive auf KI. Aber die haben ja noch einiges vor uns.
Stimmt. Ein großes Thema ist natürlich der militärische Einsatz von KI. Da wird es dann schon etwas beunruhigender.
Militärischer Einsatz von KI. Was genau meinst du damit?
Naja, KI kann zum Beispiel genutzt werden, um autonome Waffensysteme zu entwickeln. Also Kampfmaschinen. Maschinen, die selbstständig Ziele auswählen und angreifen können.
Autonome Waffensysteme. Das klingt ja wie Science Fiction. Maschinen, die ohne menschliches Zutun töten.
Genau, das ist ja das Problem. Viele ExpertpunktInnen warnen davor, dass solche Waffensysteme extrem gefährlich sind, weil sie die Hemmschwelle zum Krieg senken und zu unkontrollierbaren Eskalationen führen könnten.
Das macht Sinn, wenn Maschinen entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Dann läuft ja wirklich was schief.
Und es ist ja auch völlig unklar, wer die Verantwortung trägt, wenn ein autonomes Waffensystem einen Fehler macht und unschuldige Menschen tötet.
Ja, krass. Gibt es denn schon konkrete Beispiele für den Einsatz von KI im Krieg?
Ja, leider. Im Ukraine-Krieg wurden zum Beispiel schon KI-gesteuerte Drohnen eingesetzt und auch im Gaza-Krieg hat das israelische Militär KI-Systeme genutzt, um Angriffsziele auszuwählen.
Das ist ja wirklich heftig.
Mhm.
Und was tut die Politik, um den Einsatz von autonomen Waffensystemen zu verhindern?
Es gibt zwar einige internationale Initiativen, die sich für ein Verbot von Killer-Robotern einsetzen, aber bisher ist es noch nicht gelungen, ein verbindliches Abkommen zu schließen.
Also es wird munter weiter aufgerüstet mit KI-Waffen.
So sieht es leider aus und das ist ein wirklich beunruhigender Trend.
Absolut. Okay, aber KI wird ja nicht nur im Militär eingesetzt. Welche anderen Risiken gibt es denn noch?
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die ökologischen Folgen der KI-Entwicklung.
Ökologische Folgen? Inwiefern?
Die Herstellung von Computern und anderen elektronischen Geräten, die für KI benötigt werden, verbraucht enorm viele Ressourcen und Energie.
Stimmt, wenn man so am Laptop sitzt, denkt man da gar nicht drüber nach. Aber da stecken ja jede Menge Rohstoffe drin, die irgendwo abgebaut werden müssen.
Genau, und der Abbau dieser Rohstoffe, zum Beispiel Lithium für Batterien, hat oft verheerende Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen in den Abbauregionen.
Zum Beispiel?
Nehmen wir den Lithiumabbau in der Atacama-Wüste in Chile. Dort wird das Grundwasser abgepumpt, um Lithium zu gewinnen. Das führt dazu, dass die Region immer trockener wird und die Menschen vor Ort nicht mehr genug Wasser haben.
Das ist ja Wahnsinn. Und dann landet das Lithium in unseren Smartphones und Laptops, die wir nach ein paar Jahren wegschmeißen.
So ist es leider oft. Ein Großteil des Elektroschrotts landet auf Müllhalden in Afrika und Asien, wo die Menschen unter katastrophalen Bedingungen arbeiten müssen, um die wertvollen Rohstoffe zu recyceln.
Ein Teufelskreis.
Mm.
Und die Situation wird durch den KI-Boom noch schlimmer.
Auf jeden Fall, der Bedarf an leistungsstarken Computern und Rechenzentren für KI steigt rasant an und das bedeutet, dass noch mehr Rohstoffe abgebaut und noch mehr Energie verbraucht wird.
Okay, das heißt, KI ist nicht nur eine Gefahr für den Frieden, sondern auch für die Umwelt.
So ist es. Man kann KI nicht isoliert betrachten. Wir müssen die Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft und die Umwelt im Blick behalten.
Das klingt logisch. Gibt es denn noch weitere Risiken, die wir besprechen sollten?
Ja, auf jeden Fall. Ein weiteres wichtiges Thema sind die gesellschaftlichen Risiken von KI.
Gesellschaftliche Risiken? Was meinst du damit?
Zum Beispiel die Gefahr, dass KI bestehende Diskriminierungen und Ungleichheiten verstärkt.
Wie kann das denn passieren? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
KI-Systeme werden ja mit Daten trainiert und wenn diese Daten verzerrt sind, zum Beispiel weil sie rassistische oder sexistische Vorurteile enthalten, dann lernt die KI diese Vorurteile und reproduziert sie in ihren Entscheidungen.
Ah, okay. Die KI ist also nur so gut wie die Daten, mit denen sie gefüttert wird.
Genau, wenn man einer KI zum Beispiel beibringen will, wer ein guter Bewerber für einen Job ist und man sie mit Daten von bisherigen Einstellungen trainiert, dann wird sie wahrscheinlich lernen, dass Männer besser geeignet sind als Frauen.
Weil in der Vergangenheit eben mehr Männer eingestellt wurden, klingt logisch. Und was kann man dagegen tun?
Es ist wichtig, dass die Trainingsdaten für KI-Systeme sorgfältig ausgewählt und auf Verzerrungen überprüft werden. Und man muss sicherstellen, dass die KI-Systeme fair und transparent sind und nicht zu Diskriminierung führen.
Das klingt nach einer echten Herausforderung. Gibt es denn doch andere gesellschaftliche Risiken, die wir besprechen sollten?
Ja, ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gefahr von Disinformation und Manipulation durch KI.
Disinformation und Manipulation, wie meinst du das?
Mit KI lassen sich zum Beispiel Deepfakes erstellen, also täuschend echte Videos, in denen Personen Dinge sagen oder tun, die sie in Wirklichkeit nie gesagt oder getan haben.
Deepfakes. Davon habe ich schon mal gehört, aber was ist daran so gefährlich?
Deepfakes können dazu genutzt werden, um Menschen zu diskreditieren, politische Gegner zu diffamieren oder einfach nur Verwirrung zu stiften. Und je besser die KI-Technologie wird, desto schwieriger wird es, Deepfakes von echten Videos zu unterscheiden.
Das ist ja echt unheimlich. Wie kann man sich denn dagegen schützen?
Es ist wichtig, dass die Menschen lernen, kritisch mit Informationen umzugehen und Quellen zu hinterfragen. Und es braucht technische Lösungen, um Deepfakes zu erkennen und zu kennzeichnen.
Okay, das heißt, wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen, um die Risiken von KI zu minimieren.
Auf jeden Fall. KI ist eine mächtige Technologie, die unser Leben sowohl positiv als auch negativ beeinflussen kann. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass sie für gute Zwecke eingesetzt wird und nicht zum Schaden der Menschheit.
Welche Fragen sollten wir uns denn stellen, wenn wir über KI nachdenken?
Eine ganz zentrale Frage ist, welches Menschenbild wird in der KI-Diskussion transportiert?
Ah ja, darüber haben wir ja letzte Woche schon kurz gesprochen. Also ob der Mensch als fairer, anfälliges Wesen dargestellt wird, das von der KI gerettet werden muss, oder ob die KI als Werkzeug gesehen wird, das den Menschen unterstützt.
Genau. Es ist wichtig, genau hinzuschauen, wie über den Menschen gesprochen wird. Wird er als Konkurrent zur KI gesehen oder als Partner?
Und warum ist diese Frage so wichtig?
Weil unser Bild vom Menschen unsere gesamte Haltung gegenüber der KI prägt. Wenn wir den Menschen als defizitär betrachten, dann laufen wir Gefahr, ihm seine Autonomie und Würde abzusprechen und ihn zum Objekt der Technologie zu machen.
Das macht Sinn. Also immer schön kritisch hinterfragen, wer oder was da eigentlich gerettet werden soll. Und welche Fragen sollten wir uns noch stellen?
Eine weitere wichtige Frage ist, welche gesellschaftlichen Probleme können mit KI gelöst werden und welche neuen Probleme entstehen?
Ja, das ist ein guter Punkt. KI wird ja oft als Wunderwaffe gegen alle möglichen Probleme angepriesen. Aber man muss sich natürlich fragen, ob das wirklich realistisch ist.
Genau. Man sollte nicht vergessen, dass KI ein Werkzeug ist, das in den falschen Händen auch großen Schaden anrichten kann.
Stimmt. Wir haben ja schon über Killerroboter und Diskriminierung gesprochen. Aber mal abgesehen von diesen extremen Beispielen, welche neuen Probleme kann KI denn noch verursachen?
Ein großes Problem ist die zunehmende Abhängigkeit von KI-Systemen. Wenn wir immer mehr Aufgaben an die KI delegieren, dann besteht die Gefahr, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten verlernen und uns immer weniger selbst zutrauen.
Okay, also wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu Sklaven der Technologie werden.
So ist es. Wir müssen sicherstellen, dass die KI uns dient und nicht umgekehrt.
Absolut. Und welche Frage sollten wir uns zum Schluss noch stellen?
Die dritte wichtige Frage ist, wer profitiert von KI und wer trägt die Kosten?
Ja, da ist es wichtig, genau hinzuschauen, wer die Gewinner und Verlierer der KI-Entwicklung sind.
Ganz genau. Profitieren alle Menschen von der KI oder nur eine kleine Elite? Werden durch KI Arbeitsplätze vernichtet? Werden die Gewinne gerecht verteilt?
Das sind wichtige Fragen. Und ich glaube, die Antworten darauf sind alles andere als einfach.
Stimmt, es gibt keine einfachen Antworten, wenn es um KI geht. Ah. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Fragen stellen und dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen, die allen Menschen zugutekommen.
Absolut. Das war jetzt wirklich eine super spannende und informative Reise durch die Welt der KI. Was nimmst du denn persönlich aus dieser tiefgehenden Analyse mit?
Für mich ist die wichtigste Erkenntnis, dass KI nicht nur eine Technologie ist, sondern ein Spiegel unserer eigenen Werte und Vorstellungen. Wie wir mit KI umgehen, sagt viel darüber aus, wie wir über uns selbst und unsere Zukunft denken.
Wow, das ist ein tolles Schlusswort. Und ich hoffe, unsere HörerbungInnen nehmen aus dieser Episode mit, dass es wichtig ist, kritisch über KI nachzudenken und sich aktiv an der Gestaltung einer Zukunft zu beteiligen, in der die KI dem Menschen dient und nicht umgekehrt.
Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Weltaufgangsszenario.
Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Weltaufgangsszenario, mach dich bereit, die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Mach's gut und bis bald.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.